Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Seran ist ein Ort, der sich seit 1971 mit der Fürsorge für Menschen damals mit Alkoholproblematik verbindet. Heute heißt diese Einrichtung Seraner Diakoniewerk gemeinnützige GmbH. Und meine Gesprächspartner heute sind Jael Zahn. Sie ist die ärztliche und therapeutische Leiterin hier. Und Daniel Nietzsche. Er ist der Einrichtungsleiter. Daniel, dein Vater hat 1971 die Arbeit hier begonnen. Er hat damals eine aufsuchende Suchtarbeit gemacht. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie ging das damals 1971 los?
Ich war 1971, ich habe noch nicht persönlich dabei. Ich kenne es nur vom Hören sagen, dass mein Vater sich hier ins Auto setzte von Seran aus, in die nähere Umgebung fuhr oder auch in die Städte hier in den damaligen Bezirken und versucht hat, Selbsthilfegruppen ins Leben zu rufen. Mhm. Diese Selbsthilfegruppen waren eher im Gemeindekontext angesiedelt, also Kirchengemeinden, landeskirchliche Gemeinschaften, angefangen von Ludwigslust bis Rostock, Neubrandenburg. Und 14-tägig war das in der Regel, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort Gruppenstunden organisierte, Selbsthilfeeinheiten für Betroffene, kranke Menschen.
Was hat ihn dazu bewegt? Er hat vorher, hast du mir mal im Vorgespräch erzählt, schon diverse Erfahrungen mit Menschen mit Alkoholproblematik gesammelt.
Ja, das ist richtig. Er stammt ja aus der Dresdner Ecke, hat in Dresden eine Zeit lang gelebt und hat dort an den Bahnhöfen die betrunkenen Menschen, ich sag mal, aufgesammelt, nach Hause transportiert, Kontakte gepflegt, Beziehungen aufgebaut und versucht, so auch ihnen zu helfen. Er hatte ein Herz für diese Menschen und sprach ihre Sprache und das hatte sich dann so entwickelt.
Wie war das denn? Das war ja zu Zeiten der DDR. Was war denn eigentlich so üblich, wenn jemand alkoholkrank war? Bekam er überhaupt vom Staat irgendwelche Hilfen?
Zu der Zeit war die Alkoholkrankheit noch gar nicht anerkannt in der DDR. Das kam erst später. Und von daher war das eher so ein moralisches Fehlverhalten, asoziales Verhalten und wurde dementsprechend so gewertet. Und wenn die Person durch ihre Sucht auch nicht mehr arbeiten ging, sind sie auch in Strafvollzug gekommen.
Und wurden also schlicht weggesperrt?
Weggesperrt, die Hilfe war gefühlt nicht vorhanden. Hm. Jedenfalls ist das, was ich so mitbekam als Kind. Und keiner wollte sich auch so richtig mit Alkoholikern abgeben.
Hm. Wo hat eigentlich dein Vater das Know-how dann dafür herbekommen? Ich sage mal, mit Menschen zu starten, mit einer Suchtproblematik. Heute würde man erstmal einen Managementplan machen und schauen, welche Fachkompetenz brauche ich da. Mit welchen Voraussetzungen ist dein Vater gestartet?
Ich sag mal, das war einfach Herzenshaltung. War Herzenshaltung, die Liebe zu den Menschen und das Sehen, wie dramatisch Sucht sein kann. Und das war das Know-how. Mehr hat er und weniger hat er auch nicht mitgebracht.
Und ganz konkret, was hat er mit den Menschen zusammen gemacht? Wie sah das Miteinanderleben, wie sah dieser Weg aus der Sucht heraus aus?
Hier in Seran war das dann so strukturiert, dass er die Menschen teilweise aus den Selbsthilfegruppen mit hierher brachte, weil er gemerkt hat, sie müssen aus ihrem Umfeld raus. Das ist der erste Schritt. Und manch einer wurde hier auch entgiftet mit den Möglichkeiten, die man in der DDR damals hier auch hatte. Und dann gab es Lebensgemeinschaft, Wohngemeinschaft, morgens zusammen Frühstück, gemeinsames Arbeiten hier auf dem Gelände. Unter anderem. Und abends gab es jeden Abend eine Andacht in der Wohnstube. Das war Therapiealltag in dem Sinne. Und wir haben zum großen Teil, würde ich sagen, einfach über die Beziehung gelebt. Beziehung, 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 Gemeinschaft und über eine längere Zeit ja auch Lebensveränderungen eintrainiert.
Daniel, du bist Jahrgang 74, also hast du hast es vorhin selbst gesagt, die ganzen Anfänge nicht mitbekommen, aber bist dann sozusagen hineingewachsen in die Arbeit. Vieles lief ja sicherlich auch im Familienleben ab. Wenn du heute so zurückblickst, wie hat dich diese Zeit geprägt? Dieser Vater, der, ich sag mal, Menschen in dein Lebensumfeld hineinbrachte mit einer besonderen Problematik, die sonst, ich sag mal, verdrängt wurde, natürlich ein Tabuthema war.
Ja, also ich wurde sehr stark geprägt, sonst wäre ich nicht mehr in diesem Bereich tätig. Und was ich gemerkt habe als Kind, gefühlt habe als Kind, war dies, dass die Menschen unglaublich wertvoll sind, dass sie sehr sensibel sind und dass Veränderung möglich ist. Veränderung, die oft nicht mehr erwartet wurde. Und diese großen und kleinen Wunder habe ich als Kind wahrgenommen. Ein praktisches Beispiel: wir hatten diese Andachten in unserem Wohnzimmer und die Menschen, die da waren, das waren ja auch viele, die im Knast gesessen hatten und die nie Lieder sangen oder maximal Lieder, wenn sie im Rausch waren oder im Fußballstadion. Und dann fingen sie an, diese Lieder zu singen, diese frommen Lieder. Und nicht nur, weil sie singen mussten, sondern weil sie es wollten. Und diese Lieder haben ja eine Botschaft und haben das Herz geöffnet. Und dieses Gefühl der Veränderung in diesen einzelnen Menschen, das habe ich wahrgenommen und das hat mich bis heute geprägt.
Du hast mir in einem Vorgespräch auch gesagt, das war aber auch nicht immer einfach, weil ich sag mal, die Menschen haben Probleme mitgebracht, Lasten mitgebracht und das ließ sich auch nicht immer aus der Familie fernhalten, ne?
Ließ sich auch nicht, weil wir ja quasi zusammengelebt haben. Und manchmal hatte ich auch den Eindruck als Kind, das ist mir dann später bewusster geworden, dass andere Menschen, also Menschen zum Beispiel mit einer Suchterkrankung, wichtiger waren als die eigenen Kinder. Das ist auch so eine Wunde, die ich wahrgenommen habe, ja.
Trotzdem hast du dich für diese Arbeit entschieden, bist sozusagen an den Ort deiner Kindheit auch beruflich zurückgekommen. Was hat dich dazu gebracht?
Fromm ausgedrückt würde ich sagen, es ist die Berufung Gottes. Mit allen Höhen und Tiefen, die so eine Berufung mit sich bringt. Und ich habe schon einige Jahre gebraucht, um dann diese Bestätigung auch von Gott nochmal zu bekommen. Ja, du bist hier richtig. Und die ist einfach da. Und von daher, auch bei allen Höhen und Tiefen, fühle ich mich hier für diese Arbeit berufen. Und ich habe versucht, ab und zu mal auch wegzukommen aus dieser Arbeit und mich zu verändern. Aber da ist nie eine Tür aufgegangen, wo ich sagen kann, durch die Tür kann ich wirklich mit gutem Gewissen gehen. Das ist nicht passiert bis heute.
Du hast eben aus meiner Sicht ein wichtiges Stichwort gesagt, bei allen Höhen und Tiefen. Vielleicht kannst du mal so an ein paar Beispielen so erzählen. Was sind denn so Höhen und Tiefen deiner Arbeit?
Höhepunkte sind zum Beispiel die Jahresfeste. Wenn wir uns treffen und es kommen viele, die hier mal in unseren Häusern waren und die dann abstinent leben, die teilweise mit ihren Familien kommen und von ihren Lebenserfolgen erzählen und berichten. Das sind Höhepunkte. Und da gibt es viele, immer wieder mal. Und auch persönliche Kontakte zu Menschen, die hier in Saran waren. Es sind auch Höhepunkte, wenn Mitarbeiter sagen, die Arbeit hier ist für sie so wichtig, dass sie gerne weiterarbeiten wollen und hier mitarbeiten wollen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Oder auch, wenn wir Mitarbeiter gewinnen, hier einzusteigen und mitzuhelfen. Das sind Höhepunkte, die für mich sehr wertvoll sind. Und Tiefen haben wir manchmal auch schon im wirtschaftlichen Bereich erlebt. Oder auch Enttäuschungen von Menschen, in die wir investiert hatten und dann gemerkt haben, sie haben uns belogen, sie meinten es doch nicht so ehrlich oder scheinbar nicht ehrlich. Das sind dann auch manche Tiefen, die dann auch da sind. Es gehört, glaube ich, dazu in dem Bereich.
Ehe wir noch so ein bisschen tiefer einsteigen, wie genau eure Angebote für Menschen mit Suchthintergrund aussehen, würde ich gern erstmal zu dir, Jael, kommen als, ich sag jetzt mal, Expertin für das, was in einem Menschen vorgeht. Du bist Psychiatrin und Psychotherapeutin. Jael, fange ich erstmal mit was ganz Aktuellem an. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit die Empfehlung von wenig Alkohol auf null gesetzt. Also Alkohol ist offensichtlich ein ziemlich gefährliches Suchtmittel. Ganz offen gefragt, wie bist du denn in deinem bisherigen Leben, ich sag mal, mit dem Thema Alkohol umgegangen? Hat sich da zum Beispiel auch in den letzten Jahren was verändert?
Also ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben. Das hat eine persönliche Geschichte und deshalb, ich habe hier auch in meinem Arbeitsvertrag, dass ich solidarisch abstinent lebe, aber das habe ich früher auch schon gemacht.
Ist wahrscheinlich auch ganz wichtig hier. Man muss wahrscheinlich eine Vorbildfunktion haben, oder?
Ja, also wenn man dahinter steht, wenn man Leute begleitet, auch privat, dann ist das einfach, würde ich sagen, ist eine Unterstützung. Weil der Kampf ist ja oft, wenn Angehörige oder Freunde dann konsumieren, dass das für Menschen schwierig sein kann.
Nun war ja über viele Jahrzehnte in unserer Gesellschaft Alkohol etwas gesellschaftlich Anerkanntes. Und ich sag mal, ich kann mir vorstellen, an vielen Stellen gibt es so dieses Vorurteil, naja, wenn jemand alkoholkrank wird oder damit Probleme kriegt, dann ist er halt nicht stark genug oder irgendetwas. Kannst du mir mal so ein bisschen erklären, was passiert bei einer Alkoholsucht?
Ja, das ist schon spannend. Da gibt es ja auch viele funktionelle MRT-Studien, dass das Gehirn wirklich auf das Suchtmittel ganz anders reagiert für Menschen, die keine Sucht haben. Sucht hat ja auch eine hohe genetische Komponente. Die meisten berichten der ersten oder zwei Generationen vorher von Menschen, die schon abhängig waren. Und das zeigt eben wirklich, dass das Gehirn nicht gleich ist bei Menschen, sondern unterschiedlich auf Dinge reagiert, wie ja auch ein Gehirn von traumatisierten Menschen anders reagiert auf Reize, wie zum Beispiel Alkoholabhängige auf gewisse Getränke, also so ganz einfache, wenn Leute Getränke sehen, was passiert dann gleichzeitig im Gehirn? Also funktionell heißt, dass man halt sieht, wie der Zuckerverbrauch ist, also wo sind Regionen aktiv? Und dass wirklich das Gehirn sich von abhängig vollkommen unterscheidet von Menschen, die keine Abhängigkeit haben. Das heißt, es ist auch nicht ihre Schuld, sondern ist tatsächlich einfach auf was anders, wie ADHS oder so, das Gehirn einfach anders reagiert auf Konzentration zum Beispiel als andere Menschen.
Interessant, weil als Laie hätte ich so gedacht, naja, wenn da eine gewisse Vita ist, der Vater hat vielleicht schon getrunken, Großvater auch, dann lerne ich es auch einfach irgendwie so ein Stück kennen als ja Stressbewältigung oder so. Wahrscheinlich greift beides ineinander, oder?
Genau, also man hat sozusagen, wie man auf Alkohol reagiert und dass man zum Beispiel nicht aufhören kann, dass man die Dosis so weit steigert, das ist sozusagen genetisch, eine genetische Komponente, aber natürlich Lernen am Modell. Also wie fast alle psychischen Erkrankungen sind die, außer die Psychosen, also auch Depression, ist multifaktoriell. Das heißt, es hat immer sozusagen eine genetische Komponente, die ist entweder sehr hoch oder sehr niedrig. Und dazu kommt eben biopsychosozial, sagt man, eben auch dazu noch das Umfeld, wie Menschen darauf reagieren, die Lerngeschichte, das sind natürlich alles Faktoren.
Diesen Hang dazu, dass man eine größere Gefährdung haben könnte, kann man das jemandem abspüren? Zeigt sich das Genetische auch in irgendwelchen, ich sag mal, Verhaltensmustern oder irgendetwas, was man an einem Menschen erkennen kann? Hast du da über, ich sag mal, Jahre eine gewisse Erfahrung gesammelt? Gibt es da etwas oder kann man sagen, nee, also Entschuldigung, eine Gefährdung eines Menschen kann man jemandem einfach schlicht nicht ansehen?
Also ich denke, jeder Mensch ist ja immer individuell verschieden, aber man hat tatsächlich, der erste Konsum von Alkohol ist in der Regel bei Leuten, die eine starke genetische Komponente haben, ist anders als bei anderen. Sie haben das als sehr positiv erlebt, sie haben mehr vertragen, sie haben weniger aversive Nebenwirkungen, wie jetzt vielleicht Übelkeit gehabt. Und ganz spannend ist so bei Leuten, die richtig schwer betroffen sind, die sagen wirklich, dass Rausch der schönste Zustand im Leben ist. Also schöner als Sexualität und alles, dass dieses, was man so wie als Erwachsener Karussell fahren, also finde ich eher unangenehm. Ich weiß nicht, es gibt, und Kinder finden das ja lustig, ist so das Rausch, dass es ein ganz, ganz toller Zustand ist, wo die meisten Menschen, die keine Abhängigkeit sagen, ist eher aversiv. Also, dass sich was dreht, dass mir schwindelig ist, das finde ich eher unangenehm. Also das unterscheidet sich, in der Studienlage unterscheiden sich da Menschen.
Jetzt habe ich schon gelernt in unseren Vorgesprächen, dass sich über die Jahre etwas verändert hat, dass ihr die Erfahrung gemacht habt, Menschen kommen viel öfter zu euch, nicht nur mit der Diagnose, hier liegt eine Alkoholabhängigkeit vor, sondern auch andere Suchtmittel spielen eine Rolle. Habt ihr eine Erklärung dafür? Woher kommt das?
Also insgesamt haben wir ja einen Behandlungsschlüssel für illegale Drogen-Cannabis. Das heißt, deshalb bekommen die Leute gezielt damit. Aber es ist auch insgesamt so, dass viele Menschen, die auch Alkohol konsumieren, auch andere Sachen konsumieren und dass es auch weiter verbreitet ist. Allgemein in der Gesellschaft, gerade denke ich mit einem hohen Leistungsdruck, also gibt hier so ganz große Firmen, ich werde jetzt keine Namen nennen, wo die eigentlich sagen, dass fast alle Mitarbeiter Amphetamine ziehen, weil man ist natürlich dann leistungsfähiger und kann dann mehr produzieren. Also das ist sicher auch gesellschaftlich ein Problem, dass also die Arbeitsverdichtung dazu führt, dass Menschen, wenn jetzt das Suchtmittel zum Beispiel eine Rolle spielt, Kokain, also ist einfach verbreitet in Gesellschaftsschichten auch, wo Leute einfach sehr, sehr viel performen müssen und ein hohes Maß an Effektivität bringen müssen.
Daniel, ich komme nochmal zurück zu dir. Wir haben schon drüber gesprochen, gestartet 1971 hat die Arbeit als ein Hilfsangebot erstmal ausschließlich für alkoholkranke Menschen. Vor 3 Jahren habt ihr das verändert. Kannst du mir mal so einen kleinen Überblick geben? Wenn ich hier auf dem Gelände bei euch in Seran unterwegs bin, was für Arbeitszweige finden sich hier bei euch?
Ein Arbeitszweig ist ja unsere Fachklinik. Und dann gibt es noch das sogenannte Doppeldiagnosezentrum, die eine begleitete Wohnform in der Alten Post hier im Ort. Und in Linz, du, haben wir noch eine besondere Wohnform, das sogenannte Alte Pfarrhaus. Und ambulant begleitendes Wohnen bieten wir auch hier vor Ort an in Seran, beziehungsweise auch in der Umgebung wie Krakow, Langhagen und so weiter.
Wie wäre so ein typischer Weg? Ich sag mal, da kommt jemand zu euch, hat eine Alkoholsucht und oder eine andere stoffliche Sucht. Was bietet ihr ihm an? Was könnt ihr ihm anbieten?
Nach der Entgiftung im Krankenhaus bieten wir natürlich Rehabilitation an. Da kann Jael ganz viel dazu erzählen. Und in der Rehabilitation wird ja häufig dann auch diagnostiziert, was für schwierige Problemsituationen noch im Hintergrund eine Rolle spielen, Zusatzerkrankungen, Doppeldiagnosen und so weiter und so fort. Und dann wird natürlich geschaut, individuell geschaut, was sind die Bedarfe und wo möchte derjenige, der Rehabilitation macht, auch hin? Wie sieht's von der Möglichkeit aus, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen? Und die Möglichkeit hier in Seran besteht natürlich, ambulant begleitendes Wohnen noch im Anschluss nach der Reha durchzuführen oder auch in unser Doppeldiagnosezentrum zu gehen, wenn die Diagnostik das dementsprechend auch hergibt. Oder auch in die Alte Post bzw. Linsto. Mhm. Das haben wir schon im Blick, weil Zeit eine große Rolle spielt in Bezug auf Abstinenz und Suchtbehandlung. Und da bietet es sich natürlich an, unsere Einrichtung mit zu nutzen, weil einfach auch die Beziehungen häufig schon da sind. Man kennt sich, der Beziehungsaufbau war schon da und man geht nicht in etwas Unbekanntes.
Nun ist natürlich so ein Therapiekonzept für euch etwas, womit ihr alltäglich umgeht, aber vielleicht könnt ihr uns noch mal so ein bisschen, mich und die uns zuhören, hineinnehmen. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf oder ein Wochenablauf bei euch aus hier in der Therapie? Was macht ihr mit den Menschen?
In der Reha-Klinik?
Gut, fangen wir mal mit der Reha-Klinik an. Ich erkläre noch mal ganz kurz, in der Reha-Klinik habt ihr Menschen, die ausschließlich eine stoffliche Sucht, die nicht Alkohol ist,
nicht als Erstdiagnose, aber viele Leute haben auch eine Alkoholproblematik. Mhm. Genau, also es ist von der Deutschen Rentenversicherung vorgeschrieben, da ist eine Regelbehandlungsdauer von 22 Wochen. Wir haben aber auch Menschen, die mit der Krankenkasse kommen und eine kürzere Kostengenehmigung haben und wo es dann darum geht, weil viele Menschen eben wirklich die Zeit auch brauchen. Und in den 22 Wochen ist das auch von der Rentenversicherung vorgeschrieben, was angeboten werden soll, zu welchen Anteilen. Also die Mahlzeiten sind auch Therapiezeit, die werden zusammen eingenommen. Und dann gibt es dreimal in der Woche bibelorientierte Lebenshilfe, die von unterschiedlichen Mitarbeitern angeboten werden. Das ist hier ein geistliches Angebot, was denke ich, einzigartig ist. Dann gibt es Unterricht, also wo die Leute geschult werden, zu Experten werden. Es ist eine Gruppentherapie, die haben dreimal die Woche in ihrer Bezugsgruppe, da wachsen die auch zusammen. Das sind in der Regel 8 Rehabilitanten bis maximal 10 in einer Gruppe mit einem Therapeuten, manchmal auch einem Co-Therapeuten. Das sind eben 3 Gruppenstunden und eine Einzeltherapie in der Woche. Dann gibt es einmal in der Woche eine Visite. Dann haben sie Arbeitstherapie jeden Tag, weil das Ziel wäre, die Menschen aufs Arbeitsleben vorzubereiten. Wir haben viele, die noch nie gearbeitet haben. Da geht es wirklich erstmal um Alltag. Aber es gibt auch Menschen, die in einem Berufsverhältnis stehen, wo es letztlich geht, wie können sie wieder ins Berufsleben zurückgehen, an ihre Arbeitsstelle zurückgehen. Das ist sehr individuell, was sie in der Arbeitstherapie machen, weil es ist eben an ihre Bedürfnisse angepasst wird. Dann gibt es auch Ergotherapie, wo sie kreativ sein können. Die Sporttherapie, ein ganz wichtiges Element, weil viele ja auch wirklich sich sehr stark körperlich vernachlässigt haben. Wir haben teilweise Leute, die jetzt 20 Kilo zunehmen und dann normalgewichtig sind, weil die wirklich manche, sage ich mal, tot auf Beinen, also manche Leute wirklich sehr, sehr schwer betroffen sind, wenn sie kommen. Und über den Sport natürlich auch eine Emotionsregulation ist und einfach auch ein Ausgleich sein kann. Also da bieten wir verschiedene. Daniel bietet hier auch ganz speziell noch im Bereich Kampfkunst, was also Elemente an, die einfach für Menschen oft ganz wichtig sind und auch sie maßgeblich mitnehmen und sagen, das hat sie wirklich weitergebracht. Wir haben dann geistlich ein Angebot. Ich selber mache häufig einen Tagesabschluss, eine Spezial-BOL wird angeboten, wo ein Kurs ist, wo Daniel vielleicht noch was sagen kann zu, aber auch was in der Kirchengemeinde ist und wir fahren noch auf die Zeltstadt. Also das nehmen wir als optionales Angebot, als freiwilliges Angebot bieten wir das an. Und dann ist eben wirklich auch Zeit, wo sie Freizeit alleine gestalten können. Das ist für manche ganz, ganz schwierig, wenn es nicht alles vorgegeben ist, aber wo wir Leute auch begleiten, wie man auch nicht unbedingt teuer, sondern halt einfach in der Natur und auch die Möglichkeit, mal selber an die Ostsee zu fahren, also was sie selber dann für sich auch umsetzen können, hoffentlich dann danach.
Ich vermute mal auch, das hat wahrscheinlich auch was damit zusammen, so ein bisschen wieder Selbstwirksamkeit zu erreichen, ne? Festzustellen, ich kann auch ja selber mein Leben wieder in die Hände nehmen.
Ja, absolut. Also in dem Buch Lieber schlau als blau hat man zum Beispiel festgestellt, da geht es um Alkoholabhängigkeit, dass die Trigger, warum Leute sagen, sie trinken, gleich sind wie bei der Normalbevölkerung. Also dass man, sage ich mal, von seinem Chef sich gekränkt fühlt, dass sich ein Wohnungsangebot, dass das nicht zustande kam. Und das führt aber bei Menschen zur Sucht eben zu so einer Dekompensation, dass sie zum Suchtmittel greifen und da eben zu gucken, was kann man alternativ machen, wenn man in emotionale Konflikte kommt oder eben auch Dinge im Leben einfach nicht so klappen, weil das Leben ja nicht perfekt ist. Ich hatte noch die Ernährungsberatung vergessen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also da haben sie sozusagen Schulungen, da haben sie aber auch eine Lehrküche, wo sie zusammen kochen lernen, auch gesund kochen. Viele ernähren sich auch extrem ungesund, sehr zuckerlastig, Energy-Drinks und haben sozusagen, können sich gar nicht vorstellen, wie man auch mit günstig, sag ich mal, selber Dinge vollwertig kocht. Wir haben viele auch mit körperlichen Erkrankungen. Also die Suchtmittel greifen die Leber sehr stark an. Das heißt, viele haben Fettstoffwechselstörungen, Diabetes und da bekommen sie eben auch Einzelberatung.
Gib mir doch noch mal so ein bisschen einen Einblick in das, was in einem Menschen da passiert. Jetzt sprechen wir mal über die Alkoholsucht. Es ist ja eine allgemein bekannte Wahrheit, jemand, der einmal alkoholsüchtig war, muss sein Leben lang aufpassen, dass er da nicht zurückfällt, sprich, dass er kein Alkohol konsumiert. Warum ist das eigentlich so? Was setzt sich da im Kopf fest? Kannst du das mal möglichst einfach erklären? Was passiert da in einem Menschen, der eine Alkoholsucht hat?
No, es ist eben so, dass es sozusagen wie für viele gibt es ja so einen Sättigungsgrad, dass man, wie beim Essen zum Beispiel, dass man sagt, ich bin jetzt satt. Aber das ja, vielleicht kann man so vergleichen, von Menschen mit einer Binge-Eating zum Beispiel, da setzt es nicht ein. Es ist immer mehr, mehr, mehr. Und so ist das eben auch. Und das hat eben auch was eben neurobiologisch mit den Rezeptoren zu tun, mit der Wirkung, ja, dass oft eben aversive Wirkung erst sehr, sehr spät einsetzen, wenn eben schon eine toxische Menge erreicht ist, wo man weiß, so dann das Kleinhirn sich verändert und die verschiedenen Regionen, also jeder kennt ja wahrscheinlich Betrunkene, dass sich eben dann neurologisch auch in allen Organsystemen Dinge verändern. Und das ist eben bei Menschen mit einer Abhängigkeit anders als bei der Allgemeinbewirkung. Die würden eben aufhören. Und dann setzt eben oft so eine Spirale ein, dass man nicht mehr ohne das Suchtmittel kann, dass man am nächsten Tag dann wieder und wieder, dass sozusagen nicht, man kann nicht einmal trinken und aufhören. Ist aber nicht für alle so. Es gibt auch manche Menschen, die eben tatsächlich nur so episodische Trinkepisoden haben und dann in der Zwischenzeit abstinent sein können, aber es ist die absolute Minderheit.
Aus eurer Erfahrung heraus, was sind die Faktoren, die einen Menschen am stabilsten machen, damit sie nicht wieder zurück in alte Verhaltensmuster fallen? Ist das sehr individuell?
Also ich persönlich würde sagen, was mein Ex-Freund aus Zahlen gesagt hat, dass wirklich nur der Herr frei macht. Das würde ich persönlich sagen. Also wirkliche Freiheit und Befreiung kann man nur in Jesus haben. Aber wir bieten den Leuten natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten an, hier im Haus und sich auszuprobieren. Oh, und da sind Menschen sehr, sehr verschieden. Und es sind auch nicht alle, würde ich sagen, gleich stark betroffen. Also wir haben Menschen, die sagen wirklich, sie haben in der gesamten Zeit hier in Seran keinen Suchtdruck. Ja, also es ist relativ einfach, hier abstinent zu sein. Und andere sagen, es ist permanent da, es ist ein Kampf, der anfängt, wenn ich aufwache und ins Bett gehe, noch nicht vorbei ist. Und ich kämpfe die ganze Zeit, ja. Deshalb würde ich sagen, es ist so wie immer im Leben, man kann sich nicht vergleichen. Ich hatte gerade mit der Justiz Kontakt für jemand, der seit dem 16. Lebensjahr Stimmen hört, ja, und jetzt über 40 ist, habe ich nur gesagt, weil wir das Thema hatten, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich die ganze Zeit Stimmen akustisch hören würde und mich auf nichts konzentrieren, wie quälend das sein muss. Man kann sich ja oft nicht in andere Menschen hineinversetzen, wie schlimm das im Erleben ist. Aber ich sehe diese Leute, die getrieben sind, wirklich und dann manchmal rückfällig werden und ich denke, okay, das ist wirklich auch ein Kampf. Den kann ich persönlich nur sehen und nachempfinden, aber ich kenne ihn so zum Glück nicht.
Daniel, du hast vorhin genickt. Wolltest du noch was ergänzen?
Ich würde vielleicht noch dazu fügen wollen, dass die sozialen Kontakte sehr wichtig sind, um auch Halt im Leben zu haben. Gerade wenn wieder Rückfälle geschehen sind, dass man nicht liegen bleibt, sondern dass man auch Menschen von außen hat, die unterstützen. Also Selbsthilfe, auch vielleicht Gemeinden, die in dem Kontext aktiv sind. Das finde ich total wichtig, diese soziale Anbindung. Dieses Alleinsein, diese Einsamkeit ist auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Das würde ich vielleicht noch dazu fügen wollen, ja.
Hat Corona, die Zeit der großen Einsamkeit, auch aus eurer Sicht den Suchtdruck erhöht?
Also insgesamt, statistisch gesehen, sind da mehr, auch insgesamt mehr psychische Erkrankungen. Ja, weil Einsamkeit eben, tatsächlich, fand das, würde ich noch ergänzen wollen, dass, also es gibt die Theorie, dass Sucht eigentlich eine Beziehungsstörung ist. Ja, also und wie heilsam Beziehung ist und Psychotherapie über alle Verfahren hinweg ist tatsächlich der höchste Wirkfaktor Beziehung. Also nicht das Störungsspezifische. Also wir Menschen sind auf Beziehungen angelegt und viele Menschen haben noch nie sichere Beziehungen gehabt. Also oft ist das wirklich das erste Mal hier 6 Monate mit Menschen in Kontakt. Und viele wollen auch mit uns im Kontakt bleiben, das ist besonders. Die einfach wirklich auch manchmal nur anrufen, um irgendwas zu fragen, weil sie gerne mit uns im Kontakt sind.
Ja, El, du hast vorhin gesagt, nur der Herr macht wirklich frei. Bitte versteh das nicht falsch, aber das ist jetzt für einen Christen, der die Bibel kennt, verständlich. Für jemanden, der uns vielleicht jetzt zuhört und sagt, also mit Christsein und Glauben, da habe ich es bis jetzt noch nicht so gehabt. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Wo hast du bisher in deiner beruflichen Erfahrung erlebt, dass Glaube an Jesus Christus bei einem Menschen, der ein Suchtproblem hat, wirklich was verändert? Gibt es da vielleicht ein Beispiel? Wir nennen natürlich keine Namen, aber was hast du da erlebt in deiner, aus deiner Erfahrung heraus?
ich bin ja privat sehr lang mit Sucht im Kontakt gewesen. Und da kenne ich auch Menschen, die über Bikram-Yoga oder irgendeine Hindu-Sekte sagen, sie sind frei geworden, wirklich nach 36 Entgiftungen heute 20 Jahre später suchtmittelfrei leben. Die würden auch sagen, dass sie frei sind. Aber ich denke, das Besondere an unserem Glauben ist ja, dass wir auch die Befreiung von allen anderen, was wir Menschen, die nicht abhängig sind, ja auch haben. Dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind, dass wir aus eigenen Mustern oft nicht aussteigen können. Und wir haben Jesus. Und wir wissen, dass er sozusagen für alles bezahlt hat und den Weg zum Vater frei macht. Und er selber sagt über sich, dass er eben die Freiheit schenkt und Leben in Fülle. Das finde ich also ganz besonders. Und Einzelne, ich kenne natürlich, bin über die Gefährdetenhilfe, das sind ja ehemals Abhängige, die in Gemeinschaften hier deutschlandweit zusammenleben, andere aufnehmen. Und da würde ich vielleicht mit dem hatte ich gerade gestern wieder für jemanden Kontakt, weil es ist oft sehr, sehr schwer, Menschen, die jetzt keinen Therapieantrag schaffen, zu stellen, wo können die hingehen? Ja, da ist Deutschland, braucht, also ich habe gerade jemanden, der substituiert ist, obdachlos, niemand nimmt den auf, niemand. Also obwohl die Substitution von Opiaten gefördert wird, jetzt bin ich abgeschweift. Er selber würde sagen, dass diese Sucht, obwohl er Familie und kleine Kinder hat und alles, was er wollte, wirklich wie so ein Dämon war. Also es war immer Sucht, ja. Und Gott hat es dann wirklich weggenommen. Er sagt, es ist so eine Freiheit geworden. Er kann heute in die Szene gehen und er hat kein Suchtverlangen mehr. Er sagt wirklich, das ist eine Freiheit, die Gott ihm geschenkt hat.
Trotzdem, ich sag mal, was ist so eure Alltagserfahrung? Ich vermute mal, dass wenn ihr hier therapeutisch arbeitet, Menschen über eine gewisse Wegstrecke begleitet, es gibt doch wahrscheinlich auch viele Frustmomente, die ihr verarbeiten müsst, oder?
Ich erlebe es persönlich nicht so. Ich würde sagen, ich dachte, die Wunderfrage kommt noch. Dass ich das jeden Tag erlebe. Ich kann vielleicht einfach so von gestern so eine Episode erzählen, weil ich merke, ja, statistisch gesehen haben gerade die illegalen Substanzen ungefähr eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt abstinent lebt. Also die Mehrheit wird wieder rückfällig oder schafft nicht. Also statistisch gesehen sagen viele, ist doch ein total frustrierender Job. Aber ich habe halt Gott so persönlich erlebt und so viel mit ihm erlebt, mit Menschen, ja, also jemand, wo immer alle gesagt haben, hör auf, dich für den einzusetzen. Das war lang vor Saran. Und er ist heute alleinerziehender Vater. Und jeder hat gesagt, der schafft es nicht. Und das Jugendamt ist völlig begeistert. Das ist so gerade die größte Rückmeldung, die ich in den letzten Wochen bekommen hatte, weil ich mit seiner Mutter noch im Kontakt bin. Und gestern war eine Situation, ich habe einen Tagesabschluss gemacht, da kam nur einer. Das war aber für mich kein Problem, weil ich bin einfach da mit Jesus und wer kommt. Wir haben einen Mann, der einen muslimischen Hintergrund hat und der zu Jesus gefunden hat. Das hat mich erstmal wahnsinnig berührt, wie der das so sagt, dass Jesus für ihn Gott ist. Der hat eine sehr, sehr dicke Bibel, weil das Deutsch-Arabisch in einem ist. Und der schlägt die Bibel auf und dann ist der so berührt und sagt, wissen Sie, das ist doch jetzt wirklich Gott persönlich. Das kann kein Zufall sein. Und dann denke ich, ja, das habe ich mit Gott auch schon erlebt. Also das ist jetzt nicht ganz suchtspezifisch, aber wir hatten zum Beispiel eine Dame, die hier sehr, sehr schwere Organschäden hatte von einem jahrelangen Alkoholkonsum und Nikotin. Und man hat ihr gesagt, sie wird das Bein verlieren. Und dann hatte die Jesus hier kennengelernt und das wusste ich selber nicht. Hat also ein ganzes Wochenende lang gebetet und gefastet und andere haben sich angeschlossen. Und die geht zum Arzt und der Arzt sagt, ist nichts mehr, ist alles gesund. Ja, das haben viele auch auf dem Team, war ja nicht einfach, mit so Wundern auch umzugehen. Sie hat dann auf Anraten ihrer Kinder noch das MRT gemacht, also die spezielle Gefäßuntersuchung. Und auch die haben keinen relevanten Befund mehr gesehen. Also und zu sagen, doch, da ist man Teil von sowas. Weil es gab vorher Untersuchungen, dass eben Gott heute noch Wunder macht, also jetzt auf einer medizinischen Ebene.
Daniel, du hast dich eben mitgefreut und ich mich auch. Und gleichzeitig kann ich mir doch vorstellen, ja, wie ist es bei dir mit den frustrierenden Erfahrungen? Wo gehst du damit hin, wenn du Niederschmetterndes erlebst, wenn du viel Hoffnung in einen eurer Klienten gesetzt hast und dann kommt es zum Rückfall oder was auch immer? Wie gehst du damit um?
Mittlerweile ist es so, dass die Lebensrealität auch bei mir angekommen ist. Und wie Jael hat es schon eben gesagt, ein Großteil schafft es auch nicht, aus der Sucht rauszukommen. Jedenfalls objektiv erstmal nicht. Manche brauchen 2, 3 Anläufe. Von daher ist dieses Thema Geduld für mich immer wichtiger geworden im Laufe des Lebens und der Aspekt, dass ich Menschen einfach Gott anbefehle, weil er seinen Weg mit ihnen geht und ich bin nicht der heilt und der Lebensveränderung schafft. Da bin ich entspannter geworden. Ich bringe meinen Beitrag mit ein, aber alles andere darf ich Gott überlassen. Und das ist Gebet für mich extrem wichtig. Das Gebet ist für mich sehr wichtig, um Dinge auch loslassen zu können, die mich sonst krank machen würden. Ja.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Bedeutung der, ich möchte sie jetzt mal bezeichnen, spirituellen Angebote, die ihr in eurem Therapiekonzept anbietet, dass wir darauf noch mal eingehen. Ich glaube, heute Morgen habe ich etwas erlebt. Ich war bei euch in der Andacht, die für alle, die bei euch hier leben, verbindlich ist, war ich mit dabei. Und ich glaube, ich habe etwas erlebt zum ersten Mal, nämlich, dass es eine Anwesenheitsliste bei einer Andacht gab, dass also überprüft wurde, ist wirklich jeder da. Warum ist das wichtig?
Weil es eine offizielle Therapieeinheit ist und es gibt Menschen, die Therapieeinheiten nicht immer unbedingt wahrnehmen. Mhm. Und von daher ist diese Anwesenheitsliste auch in anderen Therapieeinheiten bei uns, ich glaube, gang und gäbe. Ne? Also wir müssen auch, es gibt einen Therapieplan, den die Therapeuten und Mitarbeiter auch unterschreiben müssen. Und das ist ein Dokument, das für den Leistungsträger auch von Bedeutung ist, wenn ich mich da korrekt ausdrücke. Ja. Und von daher ist diese Anwesenheitsliste schon auch wichtig. Und gibt auch nochmal so die Wertung oder den bewährt oder wertet auch nochmal die Therapie auch auf. Es ist nicht einfach etwas, wo man hingeht oder nicht hingeht, sondern es ist uns wichtig. Mhm. Und wir möchten, dass auch jeder mit dabei ist.
Wenn es jetzt jemanden gibt, der vielleicht neugierig geworden ist, vielleicht sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich einen Bedarf, ich bräuchte Veränderung in meinem Leben, in meinem Suchtverhalten. Wenn er zu euch kommt, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um bei euch sozusagen andocken zu können, dass ihr sagt, jo, da gibt's eine Perspektive im gemeinsamen Zusammengehen? Also ich vermute mal, ihr sprecht ja vorher mit den Menschen, die zu euch kommen wollen, du nickst, Jael. Worauf lasse ich mich ein, auf welche Regeln lasse ich mich auch ein?
Also insgesamt braucht es ja ein Antragsverfahren. Das ist kein Akutkrankenhaus, sondern eine Reha-Klinik. Das heißt, müssen gewisse Dokumente sowohl von der Person selbst als auch vom Sozialdienst, entweder von der Klinik oder von der Suchtberatungsstelle, vorab ausgefüllt sein. Und das braucht auch einen medizinischen Bericht. Das sind einfach die Dokumente. Das ist kein schwieriges Verfahren. Also das ist eigentlich mit Unterstützung für jeden möglich. Manche haben auch eine Betreuung. Und dann gibt es tatsächlich vorhin ein Gespräch mit mir tatsächlich, manchmal auch noch mit dem Therapeuten oder mit der Pflege, wo wir tatsächlich einfach auch nochmal fragen, warum Leute kommen möchten. Das ist uns sehr wichtig, dass Leute wirklich selber kommen möchten und dass sie ein Ziel benennen können. Ja, das ist jetzt, da kann man so sozusagen nicht rausfallen, aber ist natürlich schon bezeichnend. Wir haben manchmal Menschen, die sagen, was sie alles machen möchten. Und ich dann in 10 Schritt frage, Sucht spielt aber keine Rolle. Und dann manchmal ist es wirklich so, dass man sieht, jetzt eine andere Erkrankung steht so stark im Vordergrund, dass wir dem auch nicht gerecht werden könnten. Ist aber eine absolute Seltenheit, weil wir wirklich viele, also man sieht hier alles an somatischen, aber auch an psychischen Erkrankungen, genau. Und dann sprechen wir auch über solche Themen wie, also sie wissen alle, dass es eine christliche Einrichtung ist zum Beispiel. Da hat auch noch nie jemand gesagt, ups, wo bin ich jetzt hier? Sondern das wissen sie eben vorher, dass es eben eine freiwillige Entscheidung ist und dass es aber alles Angebote sind und dass wir es als Einladung verstehen. Und genau, dass es hier suchtmittelfrei ist, auch wenn Cannabis in Deutschland aktuell legal ist. Dass hier das für den gesamten...
Das ist hier ein Don't.
Genau, also wir verstehen uns als ein Ort, der vollständig Abstinenz lebt, damit Menschen sich sicher fühlen können und dass nicht jeder die gleiche Problematik hat, auch nicht gleichen Substanzen, machen wir uns aber solidarisch für alle. Das ist für alle hier absolut. Also Nikotin gibt Raucherplätze, sind wir noch nicht ganz rauchfrei, Aber für viele Leute wäre das sonst gar nicht möglich zu kommen. Aber auch im Haus ist es rauchfrei.
Und was sind so die Voraussetzungen, auf die man sich einlässt? Dass man sagt, also ich verzichte hier in der Zeit, wo ich hier bin, auf Suchtmittel. Und dann ist es ja so, da war über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte bei einem Menschen dieses Suchtmittel bestimmend. Und jetzt ist da ein großes Loch. Dieses Loch muss doch irgendwie gefüllt werden, sage ich jetzt mal. Wie versucht ihr das zu füllen?
Ja, das ist so, bei der Sucht ist es tatsächlich so, die Leute geben erstmal was ab und es ist noch nichts anderes da. Das sagen wir Leuten auch, dass es schwierig ist. Ich glaube, dass ganz viel auch darum geht, Leid zu würdigen. Also sagen wir, dass man zusammen Dinge aushält. Also so wie in der Borderline-Therapie heißt es Wellen surfen, ja. Also wie geht es darum, wenn Suchtdruck steigt? Weil alles tatsächlich, alle Gefühle, alles, denken Leute, sie wären vielleicht verrückt und das hört nie wieder auf. Aber alles hat so eine Gauss-Verteilung. Das heißt, es steigt und fällt wieder ab. Nur zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Und in der Regel ist Problemverhalten immer so, bevor der Peak erreicht ist, macht man irgendwas, um es abzubrechen. Deshalb denken immer viele Leute, es würde nie aufhören. Also manchmal geht es auch darum, das gemeinsam auszuhalten, aber auch manchmal am Anfang Bedarfsmedikation, ja, die sozusagen Suchtdruck nimmt, ist auch was, was wir Leuten anbieten, wenn sie am Anfang sehr, sehr stark gequält sind. Weil es geht ja darum, tatsächlich hier auch einen Beginn gemeinsam zu schaffen.
Das heißt, aber es geht ja nicht um Methadon, glaube ich, sondern, wie muss ich mir das vorstellen, Bedarfsmedikation?
Von Substanzen, die nicht abhängig machen, ja. Die entweder Anspannung nehmen, ja, oder manchmal sagen Leute, ja, ich bin fast überrollt von meinen Gefühlen. Weil es ist natürlich auch so, dass die 3 Monate, kann man sagen, nach einer begonnenen Abstinenz, muss der Körper sich auch umstellen. Weil wir haben ja vorhin gesagt, das sind Umbauprozesse auf Proteinebene. Das heißt, Leute haben viel stärkeres Schmerzempfinden, viel stärkere Unruhe, als sie es danach haben. Also es geht auch darum, erstmal Zeit zu gewinnen. Und das Menschen einfach zu erklären, was das Suchtmittel macht. Dann fängt sehr früh an, wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie gibt es vielleicht auch aktuell Konflikte zu regeln? Wir haben viel mit der Justiz zu tun, weil oft sich im Berge angestapelt haben von unerledigten Dingen. Also wir greifen Dinge gemeinsam an und sind wirklich auf 24/7 für die Menschen verfügbar.
Eine herausfordernde Aufgabe höre ich da heraus, 24/7. Wo, Jael, schöpfst du persönlich Kraft für deine Arbeit?
Ich bin von Gott mit viel Kraft ausgestattet. Ich hatte schon immer sehr, sehr viel Energie. Ja, das ist ja ein Geschenk. Ich weiß, dass es nicht. Ich weiß, dass wenn ich privat unterwegs bin, dass ich merke, dass ich mit weniger auskomme. Ich merke aber, dass es im Alter auch nicht mehr ganz so viel ist wie früher. Ja, aber es ist letztendlich meine Beziehung zu Jesus und dass ich auch eine ganz große Freude habe. Und ich liebe wirklich Menschen. Das ist so, also ist auch ein Geschenk, weil ich weiß, dass es nicht jedem so geht. Weil ich tatsächlich manchmal in Menschen noch was anderes sehe, als man äußerlich sieht. Also zum Beispiel sehe ich die Verletzungen dahinter und ich sehe jemanden, manchmal denke ich, ich sehe Leute, die ungefähr 40 Jahre jünger sind, sehe ich gleichzeitig auch. Wenn ich mir vorstelle, hier ist jemand, der ist 2 Jahre alt und man die ganzen Bindungsforschungen, zum Beispiel nach Bowlby, weil man sieht, okay, da hat ein Kind, hat Hilfe, nach Hilfe, einfach mimisch, ja, mit 2 Jahren und da war niemand da. Weil die Eltern selbst abhängig waren oder zum 3. Mal in einem anderen Heim war, dann sehe ich jemanden, der so stark nach Hilfe ruft eigentlich. Und dann kann ich ganz oft auf Verhalten, vielleicht aggressives Verhalten oder dass andere sagen, oh, da manipuliert jemand. Dann denke ich, nee, da ist jemand in seiner Not und gefangen. Und deshalb macht es mir es ganz oft ganz leicht. Also ich habe früher eine Borderline-Station geleitet, da wollte auch niemand arbeiten. Das sehe ich persönlich als geschenkt.
Wie sieht es bei dir mit Kraftquellen aus, Daniel?
Kraftquellen sind für mich auf jeden Fall der Aspekt der Stille und der Ruhe. Das heißt, ich bin ein Fan von Natur. Hier in Mecklenburg gibt es so schöne Ecken, die man alleine auch genießen kann, um ja wieder Luft zu holen, zu atmen, Gedanken zu ordnen, manchmal auch das Herz zu ordnen. Und da geht Gott immer mit. Also es ist auch die Frage meiner Gottesbeziehung. Das ist für mich sehr existenziell, ja.
Und für alle, die Seran nicht kennen, ihr liegt ja direkt an einem wunderschönen See. Man ist also tatsächlich unmittelbar in der Natur. Gestern Abend habe ich noch die Stille genossen und die Vögel zwitscherten hier. Daniel, als Einrichtungsleiter hier in Seran, wenn wir mal in die Zukunft hineindenken, angenommen ein Engel würde hier plötzlich im Raum stehen und sagen, du hast für die Zukunft 3 Wünsche frei. Wo hoffst du, dass das Serana Diakoniewerk in 5 oder in 10 Jahren steht? Was hoffst du, dass dann Wirklichkeit geworden ist?
Das ist eine spannende Frage. Da würde ich mir gerne ein paar Minuten Auszeit gönnen wollen. Aber so spontan würde ich sagen, um diese Arbeit machen zu können, brauchen wir auch ein gewisses wirtschaftliches Fundament. Das wäre ein Wunsch, dass diese wirtschaftliche Stabilität da ist, um für die Menschen auch da sein zu können. Und dass wir genügend Mitarbeiter haben, die diese Arbeit tun. Und zwar nicht nur, weil sie monetär versorgt werden, sondern weil sie vom Herzen her diese Arbeit mittragen. Das wären jetzt 2 Wünsche. Und der 3. Wunsch ist immer noch der Traum einer kleinen Mehrzweckhalle. aber die stelle ich hinten an. Ich würde mir wünschen, dass Menschen aus der Sucht herauskommen und eine persönliche Beziehung zu Christus finden. Mhm. Das wäre der Hauptwunsch und die anderen Dinge wären der Weg dahin oder ein Teil des Weges.
Ja. Mhm. Lass uns nochmal auf den 2. Wunsch nochmal zurückkommen. Ich habe im Internet gesehen, einige Stellen sind bei euch offen. Was für Menschen sucht ihr? Welche Berufszweige können bei euch andocken? Vielleicht gibt es ja jemand, der uns zuhört und sagt, ach, das könnte vielleicht eine Perspektive sein. Ich bin neugierig geworden auf das, was ihr hier tut.
Das ist eine tolle Frage von dir. Wir suchen immer wieder in allen Fachrichtungen Mitarbeiter. Das ist so. Und wir möchten gerne Mitarbeitende haben, die auch von der Herzenshaltung her zu uns passen. Am liebsten auch so eine persönliche Beziehung zum Glauben haben. Im Fachbereich, im medizinischen Bereich, ja, suchen wir Personen. Wir suchen auch immer wieder im bezugstherapeutischen Bereich, also psychologische Psychotherapeuten, Suchttherapeuten. Wir sind momentan dankenswerterweise, da sind wir Gott sehr dankbar, gut versorgt, aber es ist ja immer auch eine Fluktuation, eine Veränderung da. Wir suchen Sozialarbeiter, die sich auf die Sucht mit einlassen können oder auch Heilerziehungspfleger, auch im Pflegebereich immer wieder, weil einige Mitarbeiter sind auch schon älteren Semesters und da gibt's dann auch Wechsel oder man verändert sich. Da kann man gerne Kontakt aufnehmen zu uns. Sind wir sehr dankbar für, ja.
Nun ist es ja so, wir sprechen oder haben die ganze Zeit darüber gesprochen, über Menschen, die an einen Punkt gekommen sind, dass sie offen sind für eine Therapie, dass sie offen sind, zu euch zu kommen und Hilfe zu suchen. Nun gehört ja aber auch zur Sucht dazu, dass man sie sich erst einmal eingestehen muss. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe einen Menschen, der mir sehr nahe steht, ob es in der Familie ist, ob es ein Freund ist, ich beobachte, dass er mit einer Sucht zu kämpfen hat und ich würde ihm gerne helfen. Habt ihr Ratschläge? Was kann ich tun? Und wo sind vielleicht auch meine Grenzen? Wo liegt die Verantwortung viel stärker bei dem Menschen, der selbst diese Sucht hat, als bei mir?
Also ich glaube es wirklich, dass man Menschen auch liebt, unabhängig von ihrer Problematik. So ein bisschen wie bei Essstörung. Alle reden nur noch über Essen. Man ist ja immer mehr als die Sucht. Man ist immer mehr als die Essstörung. Finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Ich als Mensch, ich würde so in meinem Denken sage ich so, ich liebe den Sünder, aber ich hasse die Sünde. Also man kann ja auch Grenzen setzen, sagen, ich möchte mich nicht treffen, wenn du betrunken bist, weil wenn du nachher nichts mehr weißt. Das ist auch wichtig, Grenzen zu setzen. Und gleichzeitig aber sagen, die Beziehung, an der ist mir weiterhin gelegen.
Oh, das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also Beziehungen leben, egal mit welchen Problemen der andere gerade unterwegs ist. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, Jael Zahn und Daniel Nitsche. Beide arbeiten hier in Serana, im Serana Diakoniewerk, im Umgang mit Menschen mit einer Suchtgeschichte. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für die Einblicke. Und ich sage es ganz persönlich, ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen und dass viele Menschen Hilfe bei euch in dieser wichtigen Arbeit, die ihr tut, erfahren. Ganz herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.